Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße.
Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Ja, heute geht es bei uns um ein heiß diskutiertes Thema, und zwar geht es ums Bürgergeld. Viele Akteure sind der Meinung, dass man das Bürgergeld reformieren müsste, und das hat hauptsächlich zwei Gründe. Zum einen natürlich die prekäre Haushaltslage, aber auch Diskussionen darum, dass es da Sozialbetrug gäbe. Wir wollen heute gucken, wie sieht es überhaupt aus mit dem Bürgergeld? Wer bekommt das? Wie viel bekommt wer? Und was gibt es da so für Kritikpunkte am ganzen System? Aber wie immer starten wir mit dem Wochenrückblick.
Danke. Ja, und wie immer war die Woche voll, und die Woche ist ja noch gar nicht komplett rum, aber morgen ist Feiertag. Ich war unter anderem bei 35 Jahre Hessen à la carte. Das war nicht hier im Kreis, aber es war eine Veranstaltung, zu der ich eingeladen war, sogar als Mitveranstalter, weil ich ja Vorsitzender des Tourismusverbands bin. Und dort ging es um regionale Ernährung. Hessen à la carte ist ein Konzept des Hessischen Rundfunks gewesen. Inzwischen ist es aber auch eine Auszeichnung für Küchen, die regionale Küche haben. Und wir haben einige im Kreis Bergstraße. Und zusammen mit dem Koch vom Landgasthof Hagen in Krass-Ellenbach habe ich dort auch gekocht und getalkt.
Was gab's?
Ja, wir haben Rotwälder Sushi gemacht. Ich erzähle jetzt nicht mehr darüber, sonst wird es zu lang. Und so wirklich viel habe ich auch nicht gemacht. Ich habe genau gesagt bekommen, was ich mache. Und ich habe genau ein Sushi gerollt und ein Stück geschnitten. Ansonsten habe ich zu viel gegessen.
Gut, dann kommen wir wieder zurück zum Wochenrückblick.
Genau. Dann war ich heute am Lessing-Gymnasium Lambertheim, und zwar zu einer Gesprächsrunde mit Schülerinnen und Schülern der 11. Klasse des Deutsch- und Geschichte-Leistungskurses. Es ging um die deutsche Einheit. Und das Spannende ist ja, die deutsche Einheit, die für mich noch so richtig Realität ist, ich habe sie erlebt, ich war in Berlin in der Nacht, wo Deutschland vereint wurde, die deutsche Einheit ist für viele inzwischen Geschichte. Aber die Vorstellung, dass es in Deutschland zwei komplett verschiedene Staaten gab mit unterschiedlichen politischen Regimen, mit mehr oder weniger Demokratie, auch mit sonstigen Bedingungen, Rahmenbedingungen einer Diktatur in der DDR, nämlich eines allmächtigen Geheimdienstes. Das ist schon etwas, was man den Menschen im Bewusstsein halten muss. Aus der Geschichte kann man ja auch für die Zukunft lernen. Ja, und dann war ein Spatenstich, und zwar der Spatenstich des Radweges entlang der K12. Das ist aber eigentlich der Radweg 1, um das so zu nennen. Also es wäre sowas wie die Autobahn 1. Das ist der erste Radweg, den wir im Kreis Bergstraße als eigenständigen Radweg bauen. Das ist Teil der Umsetzung unseres Radkonzeptes. Und diese K12 ist zwischen Mörlenbach, Obermumbach und Birkenau-Reisen. Und dieser Radweg ist eben das erste, der erste eigene Kreisradweg, den wir umsetzen. Meist fördern wir die Städte und Gemeinden darin, dass sie Radwege bauen, die Teil unseres Radwegekonzeptes sind.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Bürgergeld. Und zwar wollen wir mal alle grundsätzlichen Fragen rund ums Bürgergeld heute klären, damit sich jeder mal so seine eigene Meinung auch dazu machen kann. Deswegen starten wir mal mit der Frage, wer bekommt denn eigentlich Bürgergeld?
Ja, also Bürgergeld bekommt, wer erwerbsfähig ist, also arbeiten kann, aber den Lebensunterhalt nicht aus eigenem Erwerbseinkommen decken kann und der andere vorrangige Leistungen nicht bekommt, denn die sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. Also um das mal ganz schnell zu sagen, wenn Sie Ihre Arbeit verlieren, bekommen Sie zunächst mal Arbeitslosengeld. Und dieses Arbeitslosengeld, das ist mehr und es ist vorrangig. Aber das endet nach einer Frist und danach bekommen Sie Bürgergeld. Und wenn Sie nicht mehr arbeitsfähig sind, dann bekommen Sie eben wiederum andere Ersatzleistungen. Das heißt, Sie müssen arbeitsfähig sein und aber kein ausreichend hohes Arbeitseinkommen haben.
Und wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viel bekommt man dann?
Ja, das hängt ein Stück weit davon ab, in was für einer Lebenssituation Sie leben. Im Prinzip deckt das Bürgergeld das Existenzminimum ab. Und da gibt es einen sogenannten Regelbedarf. Der Regelbedarf, der wird automatisch angepasst, ist gesetzlich geregelt. Der muss die Preis- und Lohnentwicklung berücksichtigen. Und der Regelbedarf für Alleinstehende in der sogenannten Regelbedarfsstufe ist derzeit 563 Euro. Das klingt jetzt mal erstmal nicht so viel, 563 Euro netto, aber das ist es halt nicht. Dann kommen weitere Leistungen dazu. Zum Beispiel kommen die Wohnkosten dazu. Dafür gibt es einen Anteil, der heißt Kosten der Unterkunft. Und diese Wohnkosten, die können natürlich recht hoch sein. Jetzt nehme ich mal nicht einen Alleinempfänger von Bürgergeld, sondern eine Bedarfsgemeinschaft. Angenommen, wir haben eine Familie mit zwei Kindern und zwei Erwachsenen und keiner von denen hat ein ausreichend hohes Einkommen, dann hätte ich das Bürgergeld für ein Paar, das sind 506 Euro pro Person, das sind zusammen schon 1012 Euro, dann nehmen wir die zwei Kinder dazu, das können jeweils 470 Euro sein, wenn die älter als 14 sind, also sind zusammengenommen schon etwa 1900 Euro und dann kommt noch Geld für die Wohnung dazu und dann gibt es für die Kinder auch noch das Bildungs- und Teilhabegeld, dann gibt es zum Teil Einmalleistungen für bestimmte Anschaffungen, dann bekommt man als Bürgergeldempfänger auch manche Dinge günstiger, dann gibt es Sozialtarife etc. Nur wenn all das zusammen summiert, dann kann es schon ein ganz erklecklicher Betrag werden.
Und eine Frage, die dabei immer wieder aufkommt, ist, werden Ersparnisse angerechnet?
Ja, aber da gibt es einen sehr hohen Schwellenwert. Faktisch werden Ersparnisse gar nicht mehr so sehr angerechnet. Also ich will erst mal erklären, warum es einen Schwellenwert gibt. Der Grundgedanke war, man will nicht, dass wenn jemand mal für eine kurze Zeit Bürgergeldempfänger ist, dass er gleich aus seiner Wohnung ausziehen muss und sein eigenes Geld, was er ja möglicherweise auch fürs Alter erspart hat, sein eigenes Geld aufbrauchen muss. Und deswegen wurden Karenzzeiten eingeführt und auch ein Schonvermögen, um das mal so zu nennen. Und eine Person darf 40.000 Euro besitzen. Für jede weitere Person in einer Familie kommen 15.000 Euro dazu. Das heißt, wenn wir jetzt die vierköpfige Familie nehmen, die kann 85.000 Euro Vermögen haben und möglicherweise noch ein eigenes Haus, in dem sie wohnt. Das wird nämlich dann auch nochmal als selbstgenutztes Wohneigentum mitgeduldet. Und trotzdem bekommt man dann, obwohl man genug Geld zur Seite gelegt hat, Geld vom Staat. Und das ist einer der Punkte, der auch im Augenblick sehr stark diskutiert wird. Denn eigentlich soll der Staat ja dann eingreifen, wenn man sich selbst nicht mehr helfen kann. Mhm. Und aus Sicht vieler Fachleute sind im Augenblick diese Schonvermögen oder die Karenzzeiten zu großzügig gefasst. Und deshalb gibt es eine große Diskussion über eine Veränderung oder Nachbesserung oder auch eine komplette Neuregelung des Bürgergeldes.
Gut, da kommen wir gleich nochmal drauf. Wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, ich bekomme Bürgergeld, wäre dann hier quasi an das Jobcenter angedockt. Was hätte ich denn dann was müsste ich machen als Bürger? Ne? Was habe ich denn dann für Pflichten, wenn ich Bürgergeld bekomme?
Also das muss man aufteilen. Das eine ist, natürlich müssen Sie alle möglichen Dinge belegen. Das müssen Sie sowieso, um das Bürgergeld zu bekommen, also Ihre Vermögenslage und. Jetzt ist ja eigentlich der Staat hier nur im Obligo, weil man arbeitsfähig ist, aber keine Arbeit hat. Und deswegen verlangt das Gesetz, dass man daran mitwirkt, Arbeit zu finden. Zum Beispiel muss man Termine bei seinem Betreuer im Jobcenter wahrnehmen. Und wenn man geeignete Tätigkeiten genannt bekommt, muss man sich eigentlich auch darum kümmern und bewerben. Das heißt, eigentlich müssen Sie mitwirken. Und auch das passiert in leider zu vielen Fällen so nicht. Diese Mitwirkung bei der Stellensuche und bei anderen Maßnahmen, dazu sage ich auch gleich noch etwas. Und das ist auch eines der Themen, über das gesprochen wird. Denn früher gab es recht viele Sanktionsmöglichkeiten und die wurden beim Bürgergeld, früher das war Hartz IV, beim Bürgergeld deutlich reduziert, sodass viele, die in den Jobcentern arbeiten, das Gefühl haben, so richtig können sie die Leute nicht greifen. Und ich war auf einer Veranstaltung, da war auch die Ministerin dabei und die Ministerin, die Ministerin und eine Abteilungsleiterin, die zuständig ist aus dem Ministerium dabei. Und die Abteilungsleiterin erzählte, sie hat mal Jobcenter besucht, um mal in Praxis mitzuerleben. Und sie dachte, naja, die werden sich jetzt riesig vorbereitet haben, um in den Terminen zu zeigen, wie es läuft. Die Realität, die sie erlebt hat, war, dass mehr als die Hälfte der Termine nicht stattgefunden hat, weil einfach die Bürgergeldempfänger ohne Grund nicht zu den Terminen erscheinen, zu denen sie eigentlich erscheinen müssen. Das ist ja diese Mitwirkungsverpflichtung, die man hat. Und die Sanktionen, die es immer noch gibt, die sind so kompliziert für die Bürgergeldmitarbeiter, für die Jobcenter-Mitarbeiter umzusetzen, dass es eher selten ist, dass jemand für mangelnde Mitwirkung sanktioniert wird. Und auch das steht derzeit in der Diskussion.
Und grob gesagt sehen die Sanktionen so aus, dass Gelder gekürzt werden.
Genau. Grob gesagt sehen die Sanktionen so aus, dass Gelder gekürzt werden können. Das in verschiedenen Stufen. Meines Wissens bis zu 30% und eigentlich in einigen Fällen auch komplett. Aber faktisch passiert das kaum, weil das Verfahren, um diese Sanktionen durchzuführen, das Verfahren so langwierig und kompliziert gestaltet wurde, dass es meist ins Leere geht.
Gut, da zeigt sich schon diese Diskrepanz. Es gibt Umfragen, denen zufolge sind 2/3 der Jobcenter-Beschäftigten dafür, dass es mehr Sanktionsmöglichkeiten gibt. Und auch wenn man die Bevölkerung fragt, sind 80% aller Deutschen in aktuellen Umfragen dafür, dass es Bürgergeldsanktionen gibt. Also kommen wir jetzt zur Gretchenfrage. Sind Sie dafür, dass das Bürgergeld verändert wird? Und wenn ja, an welchen Stellschrauben sollte sich etwas ändern?
Also aus meiner Sicht muss das Bürgergeld deutlich reformiert werden. Und ich will diese eine Umfrage nochmal unterstreichen. Wenn selbst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter, diese Umfrage ist ganz neu, wenn 72% übrigens der Meinung sind, dass im System des Bürgergeldes die Anreize, eine richtige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen, zu gering sind, dann ist das ein echtes Problem für unsere Gesellschaft. Denn warum soll ich als jemand, der all das zahlt über die Steuern und möglicherweise aber aufgrund meiner Ausbildung nur eine geringfügig bezahlte Beschäftigung bekomme. Warum soll ich dann dieser Beschäftigung nachgehen und für die Bürgergeldempfänger zahlen, wenn ich auch sagen könnte, ich arbeite nicht und gehe aufs Amt? Das heißt, wir haben so ein Gerechtigkeitsproblem. Mhm. Und ich halte es für wichtig, dass jeder, der arbeiten kann, sich müht, auch Arbeit zu bekommen. Und dass Menschen, die nicht arbeiten können, weil dem zum Beispiel Hemmnisse entgegenstehen, sprachliche Hemmnisse oder aber auch psychische Hemmnisse, auch das gibt es, dass diese Menschen zumindest sich mühen, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Hemmnisse zu reduzieren. Also sozusagen vorbereitende Maßnahmen der Jobcenter ergreifen. Und das passiert aus meiner Sicht zu wenig und es gibt faktisch zu viel Missbrauch und zwar auch zunehmend Missbrauch aufgrund der europäischen Freizügigkeit, dass Menschen hierher kommen, eine geringfügige Beschäftigung ergreifen, gleich aufs Amt gehen, zum Teil auch Scheinwohnraum hier in Deutschland haben. All diese Themen werden derzeit diskutiert und hier muss sich das Bürgergeld ändern.
Gut, damit schließen wir das Thema vorerst ab. Wenn dann Reformen durchkämen, würden wir das nochmal aufgreifen.
Ja, aber ich habe Ihre Frage noch nicht richtig beantwortet.
Beantworten Sie gerne noch ausführlicher.
Also es gibt Positionen des Deutschen Landkreistags. Der Deutsche Landkreistag ist ja der Verband der Landkreise in Deutschland. Und so unterschiedlich wie die Landkreise sind, ist der Deutsche Landkreistag auch politisch überparteilich. Das will ich sagen, weil es sozusagen hier nicht um Parteipolitik geht, sondern um die Sichtweise der Landräte in ganz Deutschland aufgrund ihrer Erfahrungen vor Ort. Der Deutsche Landkreistag sagt, es muss mehr Sanktionsmöglichkeiten geben. Diese Karenzzeit muss reduziert werden, wo man also sagt, man kann in seiner Wohnung bleiben, egal wie teuer sie ist, und das Vermögen wird nicht angepackt. Dieses Schonvermögen muss reduziert werden. Es muss eigentlich den Vermittlungsvorrang geben. Im Augenblick gibt es Menschen, die haben Maßnahme nach Maßnahme nach Maßnahme. Vermittlungsvorrang heißt, man sollte schauen, dass Menschen schnell in den Arbeitsmarkt kommen, weil man manche Dinge einfach auch bei der Arbeit besser kann. Also wenn ich sozusagen nicht genug Deutsch kann, lerne ich vielleicht, wenn ich tagsüber arbeite und danach begleitend auch ab und zu einen Deutschkurs besuche, mehr, als wenn ich nur im Deutschkurs sitze. Also das sind Positionen, die der Deutsche Landkreistag vertritt, noch einige mehr. Und diesen Positionen kann ich mich vollumfänglich anschließen, denn wir haben ein Gerechtigkeitsproblem, wenn es sich nicht wirklich lohnt, einer Arbeit nachzugehen gegenüber der vergleichbaren Situation, man arbeitet eben nicht und geht aufs Amt.
Gut, das lasse ich jetzt so stehen. Kommen wir zu den Wochenendtipps.
Ja, es ist ja jetzt ein Feiertagswochenende und Deshalb ist relativ viel los. Ich will mich allerdings mit meinen Tipps in diesem Fall schmal machen. Es ist ein großes Fest, es ist die Kerwe in Einhausen, die beginnt am Freitag und findet ihren Höhepunkt in dem Festzug. Und in Lindenfels sind die Lindenfelser Brauchtumstage mit Herbstmarkt. Und ich glaube, relativ viele Menschen sind auch in den Herbstferien.
Genau, da sprechen Sie es schon an. Wir haben nicht nur Feiertag, sondern auch 2 Wochen Ferien. Und deshalb nehmen wir auch eine Auszeit.
Genau, wir sehen uns also wieder nach den Herbstferien. Alle hoffentlich gesund in aller Frische. Und bis dahin bleiben Sie gesund und besonnen.